Vor 3,5 Jahren war sie bei uns zu Gast und sie erzählte eindrucksvoll von ihrem Leben als Artenschützerin und als Wildtierärztin. Und seitdem ist ganz viel passiert, deswegen begrüßen Sie jetzt, meine Damen und Herren, die neue Moderatorin von Terra X, Hanna Emde. Hanna, du kennst das ja, der Erfolg hat viele Väter. Wir bilden uns natürlich ein, dass 3 nach 9 einen kleinen Anteil daran hatte, dass man dich entdeckt hat als Moderatorin für diese Sendung, für die Nachfolge von Dirk Steffens. Wie war es tatsächlich?
Ich glaube, also die kamen wirklich über dich daran, Judith. Also ich glaube, nein.
Ich dachte jetzt, oh, ich hätte mich so gefreut.
Nee, ich habe ja schon ein bisschen vor der Kamera gestanden. Ich habe ja schon eine Dokuserie für den NDR gemacht und ich habe schon immer über den Artenschutz gesprochen. Ich habe Bücher geschrieben, ich habe so viel davon geteilt wie möglich. Und ich glaube, da war der Weg dann nicht mehr ganz so lang.
Ich finde es auch relativ verständlich, dass eine Wildtierärztin mit so viel Expertise Moderatorin dieser Natur- und Wissenschaftssendung ist. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass eine Frau mit so einer Spinnenphobie, wie du sie offenbar hast, überhaupt Wildtierärztin werden kann und sagt, im Dschungel fühle ich mich am wohlsten. Wie kommt das?
Also ich liebe alle Tiere, ne? Judith, das schon mal zu Anfang, aber das stimmt
außer
schon.
Spinnen.
Ja, Spinnen haben mir einfach 2 Beine zu viel, das war eigentlich schon immer so. Aber ich habe mich jetzt auf Handtellergröße so beschränkt. Also ab da wird es ein bisschen schwierig. Alles kleiner ist in Ordnung und das passiert ja nicht so oft. Und die leben halt da. Also ich bin ja zu Gast im Dschungel und da muss ich halt damit klarkommen. Und ich habe mich daran gewöhnt, ich schreie immer noch ein bisschen, wenn so eine Vogelspinne auf meinem Moskitonetz sitzt. Aber es ist in Ordnung. Also es ist absolut wert. Ich kann dir das nur empfehlen.
Oh Gott. Ich weiß nicht. Also ich finde, ich war die ganze Zeit...
Ihr sagt
Zeit
gerade, so stöhnt jemand und sagt, oh Gott.
Muss man da eine Spinnenphobie haben?
Für uns ist das nichts, ne? Vogelspinne von
auf
keinen Fall. Wo fängt es bei dir an, dass du eine Spinne wirklich fies findest? Ab welcher Größe? Ja, okay, das ist Fingernagelgröße. Bei mir ab Sommersprossengröße.
Oh, wow.
Was ist bei dir?
Ab Sommersprossengröße.
Ehrlich?
Sobald man erkennen kann, dass es die 2 Beine zu viel sind.
Wahnsinn. Ja. Na gut, nee, so schlimm ist es bei mir nicht. Und wie gesagt, das ist es absolut wert. Also was ich im Dschungel erleben darf und wie ich jetzt die Chance habe, plötzlich auf dieser Bühne über diese Themen zu sprechen, über Artenschutz, über Natur, über den Wert der Natur, da kann ich auch 50 Spinnen am Tag sehen.
Bist du aufgeregt? Sonntag ist die erste Sendung.
Oh, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so. Da hat so viel Arbeit jetzt drin gesteckt. Wir waren so lange unterwegs, das ganze Team hat mitgearbeitet. Und jetzt kann man ab Sonntag diese Folgen im Fernsehen sehen. Das ist doch fantastisch.
Willst du das alleine gucken?
Nee,
oder
mit Freunden. Ja,
so eine
mit Freunden.
Kleine Party.
Natürlich.
Das finde ich super. Und ich finde es vor allen Dingen schön, dass wir schon mal so eine kleine Sneak Preview machen dürfen. Denn du hast uns Bilder mitgebracht von deinen Reisen für Terra X. Und wir reisen jetzt mit dir und hoffen, dass du uns ganz viel erzählen kannst und uns begeistern kannst für die Biodiversität und den Artenschutz.
Super.
Und zwar reisen wir jetzt zuerst, meine Damen und Herren, ins westafrikanische Gabun zu den Schimpansen. Und vielleicht magst du uns erzählen, was dort deine Aufgabe ist.
Sehr, sehr gerne. Ja, Gabun ist ja so ein Land, was man eigentlich gar nicht kennt. Also es ist sehr unbekannt. Ich fand es auch total spannend. Und das Besondere an Gabun ist, dass das noch so unberührt ist. Da sind kaum Menschen gewesen. Es ist nicht dicht besiedelt. Und dadurch ist der Dschungel dort auch noch ganz unberührt. Und die Schimpansen und die Flachlandgorillas, die dort leben, hatten eigentlich nie viel Kontakt zu Menschen. Und ich durfte mit einer Forschungsgruppe unterwegs sein, die seit 12 Jahren das Verhalten dieser Schimpansen untersucht. Und ich muss sagen, das war ein absoluter Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Eine wilde Schimpansengruppe in ihrem natürlichen Lebensraum tagelang zu beobachten, das war fantastisch.
Ist das nicht gefährlich, die Situation, die wir da gerade sehen? Dass also ein Mensch, der ja keinen Kontakt dann hatte zu dieser wild lebenden Gruppe, da einfach so kauert und so nah geht das Wildtier vorbei?
Also die Forschenden arbeiten seit 10 Jahren mit denen und haben die überhaupt erst habituiert, also an Menschen gewöhnt. Sonst kann man natürlich wilden Tieren niemals so nahe kommen. Wir mussten auch immer so Klickgeräusche machen, damit die wissen, wir sind keine Gefahr, wir sind in Ordnung. Aber so ein Schimpanse...
Das ist beruhigend.
Ja, das ist die Gewöhnung einfach. Ne? Ah, die sind okay.
Aber gibt es da nicht noch so eine Sprache mit diesem...
Also so das ist bei den Gorillas, ja. Das
haben wir bei den... Wie ist diese Sprache?
Nein, bei den...
Keine Ahnung. Bei den Gorillas haben wir so...
Ich unterhalte mich nur mit Elefanten.
Kommen wir doch dazu.
Aber bei den Schimpansen waren es die Klickgeräusche, aber so ein Schimpanse kann wirklich gefährlich werden. Also das stimmt schon, das ist gefährlich. Aber sobald er auf dich zukommt und dich irgendwie ein bisschen abchecken lässt, dann musst du einfach ganz klar in eine andere Richtung gucken, als wäre da was ganz Spannendes. Du bist super an was anderem interessiert und dann funktioniert das. Du darfst sie halt nie bedrohen oder einengen.
Oder angucken wahrscheinlich, ne?
Ja, so direkt. Ne? Kleiner Staring-Contest, das wäre nicht gut. Das würde ich dir nicht empfehlen.
Jetzt sagst du gerade, dass diese Klickgeräusche gut sind, ne? Wenn man die macht. Aber Kussgeräusche, wo man ja jetzt denken würde, ach, der will Kontakt aufnehmen.
Nee, das ist gerade so, ne? Bei Orang-Utans ist das gar nicht gut. Als ich auf einer Forschungsstation auf Borneo gearbeitet habe, als Tierärztin, hatten wir ganz viel Orang-Utans in der Nähe des Camps. Wunderschöne Tiere, auch Menschenaffen, wahnsinnig zu beobachten. Aber wenn da so eine Orang-Utan-Dame anfängt, diese Kussgeräusche zu machen, dann würde ich ganz, ganz schnell abhauen. Weil das ist so die größte Bedrohung, die sie machen können. Und das ist mir tatsächlich einmal passiert. Ich stand so einer Orang-Utan-Dame gegenüber, die war im Baum. Und ich war total fasziniert, weil ich dachte, die will jetzt irgendwie Nähe oder so. Aber das war ein Signal, weil ich stand zwischen ihr und ihrem Baby, ihrem Kleinen. Oh. Und das ist natürlich Bedrohung. Und da musste ich mich ganz schnell zurückziehen.
Sibel hat einen praktischen Vorschlag zur Anwendung unter Mensch an Menschen.
Sollte man auch bei Männern einführen, habe ich gesagt.
Ich habe es nur dir zugeflüstert.
Ja, einfach langsam alles dann öffentlich.
Also bei Kussgeräuschen lieber den Rückzug antreten. Ja,
genau. Ja. Verstehe.
Schlecht. Wir werden hier was zu tun bei allen Männern.
Sie sagt, nicht mit bei allen Ausnahmen. Männern.
Ja, habe ich nicht gesagt. Dann, Sie ziehen jetzt weiter. Du hast es gerade schon mit nach Borneo genommen, zu den Orang-Utans. Da war ich auch mal. Da leben ja die letzten freilebenden Orang-Utans in den Baumwipfeln auch. Ja, ne?
Ganz toll.
Du nimmst uns jetzt aber mit, und zwar auf die Galapagos-Inseln. Ganz besondere Inseln, weil da geht es ums Reptil, richtig?
Genau, da gibt es extrem viele besondere Tiere, die wirklich...
Bremen dauert immer so lange.
Wir nennen es die Inseln der Freaks, weil da so besondere Tiere leben, die sich an diese Inseln, an das Leben dort angepasst haben. Also es gibt dort Riesenschildkröten. Ich habe noch nie so große Schildkröten gesehen. Es gibt dort Meerechsen, eigentlich Landtiere, die aber zum Fressen ins Meer springen. Und das Meer ist dort sehr kalt. Die können eine Stunde die Luft anhalten. So spannende Tiere. Es gibt die kleinsten Pinguine dort der Welt, die sich eben an die Wärme angepasst haben, aber die kalten Ströme brauchen, um ihr Futter zu finden. Und da waren wir eine Woche auf einem Forschungsschiff unterwegs und durften mit den Forschenden all die unterschiedlichen Populationen untersuchen. Ich durfte als Tierärztin da mitarbeiten. Die Vogelgrippe ist auf Galapagos angekommen, was für natürlich für die letzten 2000 Galapagos-Pinguine extrem dramatisch sein kann. Wir mussten gucken, ob die irgendwelche Infektionen haben. Wir haben Blaufußtölpel gesehen. Diesen Namen muss man sich auf die Zunge zergehen lassen.
Nochmal, Blaufußtölpel.
Blaufußtölpel.
Wie da kenne ich auch aus? Ein paar von.
Und je blauer die Füße, desto stärker die Männer.
Wirklich blau.
Da kann man sich was von abgucken.
Farbtopf gefallen.
Ja, sieht ein bisschen so aus. Ganz faszinierende Inseln und trotzdem wunderschön. Und trotzdem kann man diese Fragilität und die Bedrohung dort so spüren. Also Infektionskrankheiten wie Vogelgrippe kann ganz gefährlich werden. Klimaerwärmung ist dramatisch, wenn das wärmer wird. Es sind invasive Arten eingeschleppt worden. Also zum Beispiel die Brombeere, haben es die Menschen damals gedacht, super, daraus wollen wir Saft machen. Die pflanzen wir an, war leider die falsche Art, schmeckt total daneben. Und die überwuchert die ganze Insel, drängt die Pflanzen zurück und macht plötzlich die Wanderwege der Schildkröten zu. Die Schildkröten, die wirklich seit hunderten Jahren da leben und die ganzen Berge immer hoch und runter laufen, um Nahrung zu finden, kommen nicht mehr durch, weil diese Brombeere überall so ist. Und solche invasiven Arten, das haben wir dort auch mit Ratten, die Menschen mitgebracht haben, mit Ziegen, sind ein ganz großes Problem
Katzen
für die heimischen
auch,
Tiere.
Ne, hab ich
Katzen, ich habe es extra nicht gesagt, aber
das ist so lieb
Katzen,
von dir.
Ganz, ganz dramatisch für die Vögel, wenn die alle tot machen. Also das sind Bedrohungen da für die Artenvielfalt, das ist wirklich dramatisch.
Die haben hier nur Angst vor dem Kirschlorbeer in Europa. Aber die Brombeere war mir noch nicht so klar, dass das auch eine Gefahr sein kann tatsächlich. Aber so ist das eben, ne? Wenn dann eben so eine Pflanze eindringt in ein Ökosystem, wo sie eigentlich nichts zu suchen hat.
Genau, und dann kommt
sie aus dem Frieden. Warane sind die nicht auch da? Oder sind die wo ganz woanders?
Die kommen bei Thailand gleich. Die Komodo-Warane, meinst du, die sind in Indonesien?
Die sind richtig
cool. Die sind aber auch richtig cool.
Wir gucken uns jetzt erst noch mal Hammerhaie an. Und zwar nicht nur Hammerhaie, die ja grundsätzlich schon mal interessante Tiere sind, sondern Baby-Hammerhaie.
Ist das so schön? Und das Tolle an Baby-Hammerhaien ist, dass die einfach aussehen wie große Hammerhaie in Miniatur. Und ich durfte dort mit der Meeresbiologin zusammenarbeiten. Wir haben nämlich dort diese Region untersucht, weil das eine Kinderstube für Hammerhaie sein soll. Die kommen alle dorthin, um ihre Babys zu kriegen. Und es ist ganz wichtig, das wissenschaftlich nachzuweisen. Und wir haben die besendet mit einem kleinen Chip, um zu zeigen, dass die dort wirklich zurückkommen. Weil die Hammerhaie sind extrem bedroht vom Aussterben. Überfischung ein ganz großes Problem. Dieses Finning, wo die Haiflossen abgeschnitten werden. Und die Galapagos-Inseln sind zwar geschützt, ein großes Meeresschutzgebiet, aber an der Grenze stehen die ganzen großen Trawler. Und so ein Hammerhai weiß ja nicht, wo das Meeresschutzgebiet aufhört oder nicht. Und gerade Hammerhaie haben eine Reproduktionsrate, die brauchen 12 Jahre, bis sie überhaupt geschlechtsreif sind. Da merkt man, wenn so ein Baby-Hammerhai getötet wird, hat das große Auswirkungen für das Tier, für die ganze Art. Und deswegen haben wir dort versucht, dem Schutz zu denen beizutragen und haben die alle besendet.
Wo du gerade von Reproduktion sprichst. Du sitzt nämlich genau zwischen mir und deiner Schwägerin, die in 2 Wochen ihr Kind bekommen soll. Wir haben vorhin schon geklärt, du bist die einzige Ärztin hier im Raum. Wenn das Kind zu früh kommt, musst du aufstehen. Wir müssen das Gespräch abbrechen. Du musst helfen. Und wenn das Kind im Rahmen dieser Sendung kommt, wird es Giovanni heißen. Ja? So, dass Sie das auch schon mal gehört haben zu Hause. Okay. Aber lass uns mal kommen auf die Heldinnen und Helden dieser Ökosysteme, die du da besucht hast. Nämlich die Menschen, die sich für Artenschutz einsetzen, was du ja tust, jetzt auch als Moderatorin der Sendung, weil du darauf hinweist, auf die Bedrohung in diesen Ökosystemen. Aber es gibt ja auch Menschen, die dann sagen, ich bleibe jetzt 30 Jahre an dem Ort und baue dort ein Hilfsprojekt auf. Genau. Was hat dich da ganz besonders begeistert? Welche Persönlichkeit hat dich da begeistert?
Tatsächlich ist das, egal in welchem Land ich arbeite, treffe ich immer genau diese Heldinnen und Helden. Und ich finde, das sind die wahren Artenschützer, Artenschützerinnen, die WissenschaftlerInnen, die wirklich ihr ganzes Leben dem widmen. Und das war auf Borneo die Nebelpaderforscher, die 3 Jahre gebraucht haben, um überhaupt diese Raubkatze jemals zu sehen. Das waren hier der Tierarzt, der die Pinguine seit 20 Jahren beobachtet. Das sind für mich die wichtigen Leute, die kennen ihre Lebensräume dort, die kennen die Probleme. Und es bringt gar nichts, wenn ich als deutsche Artenschützerin da hingehe und sage, so müssen wir es machen, sondern die haben die Expertise. Und von denen kann ich lernen und die möchte ich unterstützen. Und das ist das Schöne jetzt an Terra X, dass wir denen eine Bühne geben können.
Wissen, woher bei dir diese Lust auf Artenschutz kommt und auch diese Berufung, dich dazu engagieren. Aber vorher möchte ich noch einmal mit dir in Bilder gucken, weil die so schön sind, und zwar von Elefanten. Oh ja. Weil du warst in einem Elefantenschutzzentrum. Mhm. Und ich habe mich ein bisschen gewundert über die Bilder, weil du dort an einem Platz sitzt, den ich für relativ gefährlich halte, nämlich unter dem Elefant.
Ja, das wirkt vielleicht erstmal komisch. Tatsächlich ist aber zwischen den Vorderbeinen eines Elefanten der sicherste Ort in einer Elefantenherde, habe ich gelernt. Und das geht auch nur, weil Leck dort, auch so eine Heldin, die Artenschützerin, jedes einzelne Tier von denen gerettet hat. Das waren Arbeitselefanten. Jedes Tier kennt die. Und sie hat mich mit in die Herde gebracht. Das war wirklich, sie hat mich eingeführt. Sie hat gesagt, das ist Hannah, die ist in Ordnung. Und die Elefanten haben das wahrgenommen und haben mich sofort in ihre Mitte genommen. Das war extrem berührend. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und wie man gerade gesehen hat, dieser Elefant hat mir den Rüssel auf mein ganzes Gesicht gelegt. Und das ist eine Begrüßung. Das ist so, aha, du gehörst jetzt dazu, du bist dabei. Und gleichzeitig checken sie kurz, ob man gesund ist oder nicht. Aber das war ein Wahnsinnsmoment, diese großen Dickhäuter plötzlich so sanftmütig zu erleben. Und ich hatte wirklich keine Sorge, dass sie mir irgendwie auf die Hand treten oder so. Das war gar nicht Thema.
Jetzt will Botswanas Präsident ja 20.000 Elefanten nach Deutschland abschieben. Wir sollen uns darum kümmern. Es gibt tatsächlich ernst gemeinte Artikel, die sich jetzt damit beschäftigen in den Zeitungen, wie wir das bewerkstelligen könnten, mit welchen, also Maschinen, Flugzeugen, die hierher gebracht werden könnten und wo sie denn leben könnten. Mhm. Und ich habe nachgelesen. Und zwar muss man einem Elefanten, jeder darf theoretisch einen Elefant halten in Deutschland. Also Heino, Ferch, ihr auf eurem Hof mit den Pferden. Man braucht 2000 Quadratmeter Außengehege.
Aber einer reicht ja nicht. Du sind ja völlig allein.
Warte.
Du musst ja immer zwei haben.
2000 Quadratmeter Außengehege für 3 Kühe und 1 Bullen. 430 Quadratmeter Innengehege und 60 Quadratmeter Schwimmbad. Also wir haben überlegt, wir könnten anfangen, die zu verteilen jetzt schon.
Jeder von uns.
Oder was sagst du als Artenschützerin, wie sollte man jetzt mit dieser Situation umgehen? Denn er will sie uns ja nur schicken, weil sich Politik um Naturschutz kümmern möchte, auch in den Ländern, in denen die Tiere in freier Wildbahn leben.
Ja, das ist mal eine Ansage. Ich finde, das ist genau dieses Problem, was ich eben beschrieben habe. Wir können nicht, auch unsere Politik kann nicht einfach unsere Ansichten von Natur- und Artenschutz anderen Ländern überstülpen. So funktioniert das nicht. Elefanten sind extrem gefährliche Tiere. Wir haben in Thailand eine Plantage besucht, wo die Elefanten den Menschen wirklich gefährlich werden. Die können Autos mal eben zertrampeln. Das ist eine wahre Gefahr.
Menschen
ja, Autos, genau, Menschen natürlich auch, wenn die in den Autos sitzen. Und dieser Elefant-Mensch-Konflikt ist riesig. Und das können wir nicht einfach wegsehen. Ich liebe Elefanten, es sind wunderbare Tiere. Ich freue mich total, dass in den Schutzgebieten die Zahlen da auch hochgehen, dass das einen Erfolg hat. Die haben ja dort Korridore geschaffen und einzelne Lebensräume wieder vernetzt, sodass die Population größer werden konnten. Aber wir können nicht einfach vorschreiben, wie die Menschen vor Ort mit ihren Tieren umzugehen haben, wenn die in Angst leben vor denen. Also das ist ein ganz sensibles Thema, es ist hochproblematisch, aber ich finde, wir können niemals solche Regeln ohne die Menschen vor Ort fällen. Mhm.
Ja, das finde ich schon. Ja. Ich würde mit dir am liebsten die gesamte Flora und Fauna meinetwegen durchhecheln jetzt im Rahmen dieser Sendung. Aber natürlich läuft die Zeit. Und ich möchte unbedingt noch auf einen Punkt kommen, den ich gerade schon angesprochen habe, nämlich deine Begeisterung, die wir hier spüren. Die kommt ja von irgendwoher. Du hast dich ja irgendwann entschieden, ich will Tierärztin werden. Ich will mich kümmern, ich will da eintauchen. Wann hat das begonnen? Mit wie vielen Jahren? Erinnerst du dich?
Boah, erinnern ist schwierig. Meine Mama erzählt das dann immer manchmal. Aber ich war schon immer total tierbegeistert. Also ich saß früher im Garten stundenlang, habe Schnecken beobachtet und kleine Forschungsprojekte gemacht, welche Schnecke was wie macht. In meinem Buch Nachtschicht mit Aras spreche ich so ein bisschen darüber, wie hat das alles angefangen? Wieso wollte ich Tierärztin werden? Das wollen wahrscheinlich viele junge Mädchen und Jungs. Aber ich bin dem treu geblieben. Ich wollte eben nicht nur Hund, Pferde, ich liebe Pferde, aber nicht nur machen, sondern...
Schön, dass du mich immer so mit einbindest.
Die wilden
Tiere haben... entschuldigt.
Ja, schon immer so
mit den Katzen. Pferde, ja, das stimmt.
Das hat mich immer so fasziniert. Und das Besondere in der Wildtiermedizin finde ich eben, dass wir nicht nur das Einzeltier sehen, sondern immer das Tier im Zusammenspiel mit seinem Lebensraum. Es bringt nichts, wenn dieser eine Orang-Utan gesund wird, wenn er keinen Lebensraum mehr hat. Und deswegen bin ich auch Artenschützerin geworden, habe meinen eigenen Artenschutzverein gegründet, weil ich gemerkt habe, wir müssen jetzt anfangen, die Lebensräume zu schützen, wenn wir all diese Tier- und Pflanzenarten überhaupt erhalten wollen. Und das ist wirklich zur Mission geworden in meinem Leben, ja.
Und dann gibt es so eine schöne Geschichte, weil du nämlich schon als Kind ein Museum hattest.
Oh Gott.
Zum Thema Artenschutz. Und ich fände es so schön, wenn du uns kurz über dieses Museum erzählst. Mhm. Also vielleicht haben auch andere Kinder, die uns zugucken, in der Wiederholung am nächsten Vormittag Lust, sich genau so ein Museum zu Hause anzulegen. Bitte schön.
Da freuen sich die Eltern. Also mein Museum bestand aus einer dunklen Schublade, die ich ganz liebevoll einfach immer auf und zu machen konnte. Und da habe ich alles drin gesammelt, was ich irgendwie spannend fand in der Natur. Es fing an mit schönen Steinen oder Stöcken. Irgendwann kamen viele Knochen dazu. Irgendwann auch so ein Rehschädel, den ich irgendwie gefunden habe. Und eines Morgens habe ich das aufgemacht und ich hatte plötzlich ganz, ganz viele Besucher. Weil ganz, ganz viele kleine Kleinstlebewesen in diesem Rehschädel gelebt haben und es hat alles gekrabbelt. Meine Eltern waren entsetzt, es kam irgendwie nicht so gut an. Ich war begeistert, wollte alles sofort mikroskopieren. Aber danach hatten wir die Regel, dass ich keine lebenden oder gerade noch lebenden Sachen in meinem Museum stecken durfte. Und alles vor meinen Eltern einmal zeigen.
Perfekt. Sie haben damals noch nicht geahnt, dass aus dieser krabbelnden Schublade irgendwann mal eine Frau wird, die die neue Terra X-Moderatorin ist. Unbedingt Sonntag gucken, die erste Folge mit dir. Toll, dass du bei uns zu Gast bist. Vielen Dank dafür. Danke.